Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde auf dem Büchelberg, liebe Gemeinde im Internet, liebe Gemeinde hier im Bethelsaal. Heute ist der Bibelsonntag. Und am Bibelsonntag ist uns ein Abschnitt aus der Heiligen Schrift ans Herz gelegt, den viele von Ihnen kennen werden, in Matthäus 17, die Verklärung Jesu. Wir hören die Verse 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschien ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Hier ist gut sein, Herr. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Liebe Gemeinde, was ist denn das? Ein Gespräch mit Außerirdischen? Glauben Sie daran, dass es Außerirdische gibt? Also diese Frage stellen mir zumindest meine Schüler immer gerne wieder. Und je nach Tagesform antworte ich darauf mal flapsig, zum Beispiel: Bisher habe ich noch keine Außerirdischen gesehen. Und dann füge ich manchmal hinzu: Aber wenn ihr welche seht, dann schickt sie gerne bei uns vorbei. Wir sind gastfreundliche Menschen. Ja, und dann frage ich mich aber irgendwann schon: Was interessiert denn uns Menschen an den Außerirdischen? Ja, sie tauchen in Filmen auf, auch in der Fantasie. Bei den einen sind es grüne Männchen, andere wiederum schwärmen für E.T. oder sind gedanklich in Raumschiffen unterwegs, die durchs Weltall fliegen, auf der Suche nach eben diesen Außerirdischen, wenn sie jedenfalls nicht schon selbst zu uns kommen wollen. Mancher fragt dann aber auch: Haben wir nicht schon genug Menschen auf unserem Planeten, die man kennenlernen könnte? Inzwischen ja 8 Milliarden. Und wer weiß eigentlich, fragen die Skeptiker, ob Außerirdische denn in friedlicher Absicht kommen oder ob sie vielleicht kriegerisch auftreten. Und dann gibt es die Leute, die die Ärmel hochkrempeln und sagen: Haben wir nicht schon auf unserem Planeten genug Aufgaben und Probleme? Und das ist ja eine ganz einfache Frage. Natürlich haben wir die. Es gibt aber offenbar einen Hunger, einen Durst nach dem, was oben ist, was über uns hinausgeht. Ein Verlangen nach einer höheren Welt und einer höheren Dimension. Das scheint ja wohl doch ein Hinweis zu sein. Vielleicht kann man sogar so weit gehen und sagen: Wenn man Gott als Zentrum verloren hat, dann kommen irdische Güter oder außerirdische Fantasiewesen an seine Stelle. Und da kann man schon mal sagen: Nur wenn Gott selbst zu uns kommt, dann haben wir es mit dem Original zu tun. Und darum soll es heute gehen. Um diesen Gott, der in Jesus zu uns kommt, soll es jetzt in drei Schritten gehen. Angelehnt an die vier allein der Reformation, allein Jesus, allein aus Glauben und allein aus Gnade und allein die Heilige Schrift. Ein erster Schritt, allein Jesus. Jesus wählt eine kleine Zahl von Jüngern aus für das, was nun bevorsteht. Es sind Petrus, Jakobus und Johannes. Es fällt auf, diese drei standen auch ganz am Beginn der Berufung der Jünger. Und sie werden auch später in der ersten Gemeinde als Leiter tätig sein. Auch ein Petrus ist dabei, der nicht immer eine gute Figur gemacht hat. Kurz zuvor wollte er Jesus von seinem Leiden und Sterben abbringen. Also diese drei sind keine Elitetruppe, wie man das jetzt vielleicht vermuten könnte, drei von den Zwölfen. Nein, sie haben sich auch nicht durch Spitzenleistungen hervorgetan. Jesus hat sie ausgewählt. Es sind Jünger mit Ecken und Kanten. Sie sollen jetzt Zeugen werden für ein Geschehen, das jetzt direkt bevorsteht. Sie ahnen und wissen noch gar nicht, worum es geht. Jesus braucht dafür kein Publikum. Jesus braucht Zeugen. Nach jüdischem Recht braucht man drei männliche Zeugen, um ein Ereignis glaubhaft bezeugen zu können. Dann steigen sie auf einen hohen Berg, aber nicht einfach als eine schöne Bergwanderung, sondern es geht hier vor sich, wie Mose mit wenigen Begleitern den Berg Sinai ersteigt. Was wird sie da erwarten? Werden sie vielleicht neue 10 Gebote empfangen? Es kommt dann ganz anders. Jesus verwandelt sich vor ihren Augen. Eine Metamorphose, so steht es im Griechischen. Eine Metamorphose geschieht, eine Verwandlung. Und nein, Jesus wird kein Außerirdischer. Aber es geschieht eine tiefgreifende Veränderung, die nicht von dieser Welt ist. Wie die Psalmen Gottes Lichtglanz beschreiben, so leuchtet sein Gesicht. Seine Kleider strahlen in einem strahlenden Weiß, das kein Waschmittel dieser Welt schaffen könnte. Und noch bevor irgendein Wort zu hören ist, wird den drei anwesenden Jüngern klar, Jesus ist Gott. Er ist der Immanuel. Er ist der Gott mit uns. Und sie bleiben dabei nicht allein. Mose und Elia erscheinen. Offenbar ist es keine Fata Morgana oder Einbildung. Mose und Elia sprechen mit den Jüngern. Petrus ergreift die Initiative. Das will er festhalten. Er will Hütten bauen. Er will diesen Augenblick verstetigen. So könnte es jetzt immer bleiben. Aber bevor Petrus seine ganz irdische Initiative aussprechen kann, ist für die Versammelten eine Stimme aus dem Himmel zu hören. Gott der Vater spricht Jesus den Sohn an. Dies ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn. Und so hat der himmlische Vater ja schon bei der Taufe Jesu aus dem Himmel gesprochen. Bei der Taufe Jesu begann seine öffentliche Wirksamkeit. Und jetzt geht es darum, dass Jesus seinen Auftrag zur Errettung sündiger Menschen auch durchführt. Mose und Elia stehen für die wesentlichen Teile des Alten Testaments. Mose hat das Gesetz von Gott weitergegeben. Und Elia hat zwar nichts geschrieben, aber er ist der Prophet. Beide, Mose und Elia, sind nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern sie wurden von Gott hinweggenommen, beziehungsweise ihr Grab ist gar nicht bekannt. Sie haben den verheißenen Retter angekündigt und jetzt ist er da. Das bezeugt und beglaubigt die Stimme Gottes, des Vaters aus dem Himmel. Die drei Jünger sind zutiefst erschrocken, denn sie wissen, Kein Mensch kann Gott einfach so begegnen, sein Angesicht sehen. Das ist lebensgefährlich, dem heiligen Gott zu begegnen. Und sie fallen auf ihr Angesicht und sie beten Jesus an. Dann richtet Jesus sie wieder auf. Und jetzt machen sie ihre Augen wieder auf und sehen Jesus. Jesus allein. Ein zweiter Schritt, allein aus Glauben und allein aus Gnade. Die Jünger haben sich diese Begegnung auf dem Berg nicht selbst ausgesucht. Sie begegnen dort einem Gott, der sich in Jesus gnädig und barmherzig den Menschen zuwendet. Für Gott zählen unsere irdischen Maßstäbe nicht. Gott rettet so, wie es für uns Menschen genau richtig ist. So hätten wir Menschen es uns aber nicht ausgewählt. Gott zeigt sich in seiner Gnade, in seiner Zuwendung. Er müsste sich nicht sündigen Menschen stellen, aber er tut es. Er geht aus Liebe zu uns Menschen ans Kreuz. Er leidet und stirbt für uns. Und wir haben eben gehört, die Jünger fallen vor Jesus nieder. Das ist ein äußerer Ausdruck ihres Glaubens an Jesus. Denn niederfallen darf man nur vor Gott als Ausdruck des Glaubens und des Vertrauens auf Gott. Und dass das hier geschieht, ist alles andere als selbstverständlich. Die Menschen zur Zeit Jesu hatten so viele Erwartungen an den Messias, an den Christus. Und ihre Vorstellung von Rettung sah dann oft so aus. Gott selbst würde kommen, das Reich des Königs Davids aufrichten, dafür natürlich zuerst die Römer aus dem Land jagen und dann ein Reich errichten, in dem Gott der Herrscher ist und die Menschen in Frieden leben. Menschlich verständliche Vorstellungen. Aber Jesus will, dass die Menschen auf ihn vertrauen. An Jesus zu glauben, das heißt auch, seinen Weg ans Kreuz, seine Auferstehung zu bejahen, als Gottes Weg mit uns und für uns Menschen. Jesus auch da gehorsam zu sein, wo wir seinen Weg nicht verstehen, das ist eine Zumutung. Viele Menschen damals wollten diese Zumutung nicht ertragen. Und bis heute hoffen Menschen, dass Jesus in ihre Vorstellungen passt und ihre Wünsche erfüllt. Und besonders wenn es gute Vorstellungen und fromme Wünsche sind, dann meinen Menschen doch dazu berechtigt zu sein, das auch von Gott einfordern zu dürfen. Ja, wir sollen und dürfen Jesus um alles bitten, was uns auf der Seele liegt. Aber wer ist denn dieser Jesus, zu dem wir da beten? Jesus wirklich zu vertrauen, ist noch etwas anderes als Jesus als netten Begleiter in schweren Lebenslagen, als Problemlöser, sozusagen als persönlichen Assistenten im Begleitgepäck zu haben, wenn unsere Lösungen mal nicht funktionieren. Wenn wir von Jesus als unserem Herrn sprechen, dann heißt das, Jesus ist nicht unser Laufbursche, unser Notnagel. Jesus ist unser Retter, den wir so nötig brauchen. Jesus allein, Jesus im Zentrum. Jesus ist Gott. Jesus ist der Chef. Jesus ist der Herr meines Lebens. Das ist eine echte Zumutung. Aber darin liegt auch die Chance des Glaubens. Die Jünger fallen vor Jesus nieder und sie beten ihn an. Er ist, wie Thomas dann später sagen wird, ihr Herr und ihr Gott. Und noch ein drittes heute am Bibelsonntag. Allein die Heilige Schrift. Vielleicht haben Sie jetzt schon gedacht, schade, dass ich bei den Jüngern damals nicht dabei war. Das hätte ich doch auch gerne mal mitbekommen. Und habe ich dann Entscheidendes verpasst? Durchaus nicht. Die drei Jünger haben später, nach der Auferstehung Jesu, den anderen Jüngern davon berichtet. Und sie haben es sogar aufgeschrieben, dieses Ereignis, das in einem so kleinen Kreis stattfand. Übrigens nicht, weil sie es selber wollten oder weil sie ihre Sensationslust irgendwie ausleben wollten, sondern weil Gott es ihnen aufgetragen hat. Und so schreibt dann auch dieser Petrus, der dabei war, in seinem zweiten Brief an die Christen: Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört, vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. So schreibt einer, der als Augenzeuge dabei war. Dieser Gott hat sich in der Verklärung Jesu gezeigt. Aber er hat sich auch in seinem Wort, in der Heiligen Schrift, offenbart. Wir sind nicht zu spät dran. Wir haben nicht schon alles verpasst. Nein, Gott spricht selbst in seinem Wort zu uns, damals und auch heute. Und Zeugen dafür finden wir schon im Alten Testament. Bei der Verklärung Jesu standen Mose und Elia Pate. Wie für die zahlreichen anderen Gestalten, die Menschen des Alten Testaments. Und die haben gesehen, dass der Retter einmal kommen würde. Und sie werden jetzt, als Jesus dann da ist, zu Zeugen. Dieser Gott hat seine Zusagen, er hat seine Verheißungen wahrgemacht. Dieser Jesus ist nun gekommen. Petrus war auch einer dieser Zeugen. Und trotz seiner Mängel, trotz aller Schwächen hat Gott ihn gebraucht, uns von Jesus zu verkündigen und zu berichten. Was die Heilige Schrift lehrt, auch das, was sie von Jesus Christus sagt, ist keine nette Göttergeschichte. Davon gab es viele in der Antike und es gibt diese Mythen bis heute. Nein, sagt Petrus, es sind keine Mythen und Fabeln, auch wenn es sich wie eine Geschichte von Außerirdischen anhört. Es ist das, was Realität ist, was er gesehen hat. Es sind keine Wahrheiten, die nicht wirklich sind. Die Apostel berichten das, was sie selbst gesehen haben und was auch wahr ist. Sie berichten von dem, der Weg, Wahrheit und Leben ist. Sie berichten von Jesus, dem lebendigen Gott. Und sie führen zu ihm und kommen auch von ihm her. Nicht aus eigenem Antrieb, schreibt hier der Petrus, nicht aus eigenen Absichten und Plänen, mal Schriftsteller zu werden oder Leute zu begeistern. Nein, aus dieser Motivation haben die Apostel nicht geschrieben. Gott gab den Anstoß zum Schreiben. Er gab die Worte, mit denen sie unter der Wahrung ihrer Eigenart, ihrer eigenen persönlichen Art zu reden, zu schreiben, das zu Ende führen, was Mose und Elia begonnen haben. Gottes Offenbarung nämlich in der Heiligen Schrift in die ganze Welt zu tragen. Die von Menschen geschriebene Bibel ist Gottes Buch. Sie ist Heilige Schrift. Zu unserer Errettung braucht es keine Außerirdischen. Nun, das wussten Sie vielleicht vorher auch schon. Es braucht aber immer wieder dieses übernatürliche Eingreifen Gottes, dass immer wieder Wunder geschehen Menschen mit seinem Wort in Kontakt kommen. Er hat seine Boten gesandt, die Apostel und Propheten. Dann kam er selbst, um diese Welt zu retten. Und heute, wir, sind wir bereit, der Heiligen Schrift, dem Wort Gottes zu vertrauen? Lassen wir uns wie die Jünger ein auf diese Begegnung mit Jesus und mit seinem Wort? Sind wir bereit, wie die Jünger niederzuknien und anzubeten? Oder wollen wir Gott unsere eigenen Pläne schmackhaft machen? Oder lassen wir Gott Gott sein und vertrauen ihm, was immer auch geschieht? Lassen Sie uns beten. Herr Jesus, mit dir gibt es immer wieder spannende Überraschungen, so für die Jünger damals und für uns heute auch immer wieder. Ach Herr, du siehst die Erwartungen unseres Herzens. Du siehst auch, dass wir viele davon ja auch für berechtigt halten. Richte uns immer wieder neu aus auf dich. Lass uns von dir hören, was du für unser Leben hast und was du uns zu sagen hast. Und lass uns vertrauende und gehorsame Nachfolger deiner Liebe sein. Herr, geh du mit deinem Wort und dem, was du uns zu sagen hast, in unser Herz und begegne du uns jeden Tag aufs Neue. Und danke, dass das nicht nur vor 2000 Jahren möglich war, sondern auch heute. Amen.